Hallo ihr Lieben, schönen guten Morgen, die ihr hier seid und auch denen zu Hause vor den Fernsehbildschirmen. Fühlt euch so richtig hier mit hineingenommen in unsere Gemeinschaft. Vor einigen Wochen fragte mich Tobias, ob ich in der Ferienzeit einen Predigtdienst übernehmen möchte. Ich sagte ja, kein Problem. Und er hat dann diesen Termin eben den 8.8. genannt. Und da hatte ich im Hinterkopf, 8.8., das ist doch eigentlich ein Sonntag, an dem ein Abendmahl stattfindet. Ich fragte ihn dann, hast du das auch soweit alles organisiert, dass das mit dem Abendmahl auch funktioniert? Er sagte, er hat eigentlich daran gedacht, dass ich dann auch das Abendmahl leiten könnte. Hoppla. Vor 2 Wochen oder 3 Wochen waren wir für eine Woche im Schwarzwald und haben dort einen kleinen Ausflug gemacht. Und dieser Ausflug hat uns nach Laufenburg geführt, Laufenburg am Hochrhein. Und in Laufenburg ist eine Kirche. Und wenn ich irgendwo eine alte Kirche sehe, da muss ich rein. Ich kann an der Kirche nicht vorbeigehen. Und ich gehe dort rein, war nicht ganz so alt die Kirche, aber war schön. Und da war vorne ein zweiflügeliger Altar. Und dieser Altar, der hat es mir angetan. Jetzt muss ich es euch interpretieren, ihr könnt recht wenig sehen da drauf. Ne? Aber wer ein bisschen genauer hinschaut, es ist eine Szene, die das Abendmahl darstellt. Es ist wirklich sehr schlecht zu sehen und wenn ihr euch rumdreht, da hinten kann man es sehr gut erkennen, auf dem kleinen Bildschirm da hinten. Aber ich habe ein Problem, ich kann hier nicht so schalten, wie ich will. Warum geht es nicht? Es geht nicht. Schalte mal einmal zurück. So, das erste. Das sind 2 verschiedene Bilder. Genau, jetzt lass mal dieses hier. Also das ist eine ganz typische Abendmahlszene, wie man sie auch von vielen Gemälden kennt. Die Männer sitzen um den Tisch rum, Jesus ist in der Mitte und er feiert eben mit diesen Männern das Abendmahl. Das war die rechte Seite von dem Altar und auf der linken Seite, vielleicht können wir jetzt das andere Bild haben, und auf der linken Seite, da waren keine Männer, da waren lauter Frauen mit einem einzigen Mann. Und ich dachte, hoppla, was hat sich der Schnitzer von dem Altar dabei gedacht? Wir alle kennen das Abendmahl, die 12 Jünger sitzen am Tisch und dann hat er auf der linken Seite fast die gleiche Szene mit Frauen am Tisch gemacht. Ich dachte, hat er ein erweitertes biblisches Erkenntnis gehabt und habe dann, als ich wieder zu Hause war, im Internet recherchiert und habe auch einiges über den Künstler gefunden. Und ich musste mich dann also ein bisschen belehren lassen. Das Bild auf der linken Seite, das ist keine Abendmahlszene, sondern das ist die Hochzeit von Kana. Also rechts das Abendmahl und links die Hochzeit von Kana. Und das hat mich fasziniert. Was hat diesen Künstler auf die Idee gebracht, auf einem Altar das Abendmahl und die Hochzeit von Kana zu kombinieren? Und da ging bei mir natürlich einige Gedankenketten los. Aber das Wichtigste war, ich hatte ein Predigtthema gefunden für den heutigen Tag, denn ich wollte dann mich mit dem Abendmahl beschäftigen. Ich dachte, Abendmahl ist ja nicht nur ein Bestandteil eines Gottesdienstes, wo man eben einem Ritual folgt, sondern das Abendmahl ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Und es tut mal Not, über das Abendmahl nachzudenken. Warum feiert man das Abendmahl? Und wie feiert man das Abendmahl? Warum gibt es da ganz unterschiedliche Sichtweisen und Betrachtungen? Im Neuen Testament finden wir 4 Textstellen, die uns das Abendmahl beschreiben. Das sind 3 Textstellen bei den Evangelisten, bei Matthäus, bei Markus und bei Lukas, wie Gerhard uns vorhin ja schon vorgelesen hat. Und dann gibt es noch einmal eine Stelle im 1. Korintherbrief, das ist auch die Stelle, die wir meistens auch verwenden, wenn wir das Abendmahl feiern. Und Gerhard hat uns ja den Text aus dem Lukas-Evangelium schon vorgelesen. Ich möchte jetzt noch mal eine eine zweite Stelle lesen, und zwar aus Matthäus 26. Und ich lese dort ab Vers 17. Ab am ersten Tage der ungesäuerten Brote traten die Jünger zu Jesus und fragten: Wo willst du, dass wir dir das Passahlamm zum Essen bereiten? Er sprach: Geht hin in die Stadt zu einem und sprecht zu ihm: Der Meister lässt dir sagen, meine Zeit ist nahe, ich will bei dir das Passa feiern mit meinen Jüngern. Und die Jünger taten, wie ihnen Jesus befohlen hatten, und bereiteten das Passahlamm. Und am Abend setzte er sich zu Tisch mit den Zwölfen. Und als sie aßen, sprach er: Wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Und sie wurden sehr betrübt und fingen an, jeder einzeln ihn zu fragen: Herr, bin ich's? Er antwortete und sprach: Der die Hand mit mir in die Schüssel taucht, der wird mich verraten. Der Menschensohn geht zwar dahin, wie von ihm geschrieben steht, doch weh dem Menschen, durch den der Menschensohn verraten wird. Es wäre für diesen Menschen besser, wenn er nie geboren wäre. Da antwortete Judas, der ihn verriet, und sprach: Bin ich's, Rabbi? Er sprach zu ihm: Du sagst es. Als sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach's und gab's den Jüngern und sprach: Nehmet, esset, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte und gab ihn den und sprach: Trinket alle daraus, das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch aber, ich werde von nun an nichts mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken, bis an den Tag, an dem ich von Neuem davon trinken werde, mit euch in meines Vaters Reich. Und als sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Wir können diesen Texten einiges über das Abendmahl entnehmen. Wir wissen, es war ein Abendessen, es war ein besonderes Abendessen am Vorabend des Passafestes. Das Passafest wird einmal im Jahr bei den Juden gefeiert, im Andenken oder im Gedenken an den Auszug aus Ägypten. Warum Vorabend? Ich musste mich da auch erst ein bisschen belesen. Bei den Juden ticken die Uhren ein bisschen anders. Da fängt der Tag nicht um 24 Uhr an, sondern schon am Vorabend. Das heißt also, das Abendmahl ist nicht einen Tag vor dem Passa gewesen, sondern praktisch zu Beginn des Passa. Am Vorabend, das müssen wir für uns so übersetzen, zu diesem Zeitpunkt fängt eigentlich das Passafest an. Und das ist eigentlich in der jüdischen Liturgie mit das höchste Fest, so wie bei uns Weihnachten oder Ostern. Das ist ganz hoch aufgehängt und jeder versucht, dieses Passafest, es erstreckt sich über mehrere Tage, im Kreise seiner Familie zu verbringen. Und einer der Höhepunkte, so wie bei uns der Heilige Abend, ist eben dieser Vorabend des Passafestes, denn dort wird ein besonderes Essen zu sich genommen. Das ist das sogenannte Sedermahl. Und das gehört einfach zu einer jüdischen oder israelischen Familie dazu, am Vorabend oder eben an diesem Passatag dieses Sedermahl miteinander zu essen. Und das Interessante ist, diese Sedermahlzeit, die folgt einem ganz bestimmten Ritus. Das ist also nicht, kommt zusammen, wir feiern, wir werfen den Grill an und haben ein schönes Abendessen, sondern der Ablauf dieses Sedermahls, der ist genau geregelt. Und zwar wechseln sich dort Lobgesänge mit dem Wein und mit dem Brot ab. Und ganz interessant ist, dass Jesus dieses Sedermahl als Anlass oder als Vorbild genommen hat für das letzte Abendmahl. Er hätte ja auch sagen können: Wir treffen uns, wir setzen uns zusammen, ich habe euch noch etwas Wichtiges mitzuteilen. Aber nein, er hat diesen symbolträchtigen, diesen wirklich ganz wichtigen rituellen Abend genommen, um dieses letzte Mahl mit seinen Jüngern einzunehmen. Feiern und Traditionen haben im jüdischen Leben auch heute noch eine ganz, ganz hohe Bedeutung. Es gibt sehr viele Rituale und Gebräuche, die mit einer akribischen Genauigkeit im Leben der Juden festgehalten werden. Und eben eines davon ist dieser Sederabend. Aber es gibt noch viele andere Traditionen mehr. Der Ursprung dieses Sederabends, den kann man finden in 2. Mose 12, in den Versen 14 bis 16. Ihr sollt diesen Tag als Gedenktag haben und sollt ihn feiern als ein Fest für den Herrn, ihr und alle eure Nachkommen als ewige Ordnung. 7 Tage sollt ihr ungesäuertes Brot essen. Schon am ersten Tag sollt ihr den Sauerteig aus euren Häusern tun. Wer gesäuertes Brot isst, vom ersten Tag an bis zum 7., der soll ausgerottet werden aus Israel. Am ersten Tag soll heilige Versammlung sein und am 7. soll auch heilige Versammlung sein. Keine Arbeit sollt ihr dann tun. Nur was jeder zur Speise braucht, das allein dürft ihr zubereiten. Das war der Ausgang und der Ursprung von diesem Abendmahl. Und die Israeli, die Juden, sollten daran denken, wie Gott sein Volk aus Israel herausgeführt hat. Als Erinnerung an die Errettung aus der ägyptischen Gefangenschaft. Und es war wirklich sehr wichtig, dieses genaue Ritual, diesen Ablauf einzuhalten. Es ging auch schon in diesem allerersten Mahl, also in diesem Sedermahl, um Brot und um Wein. Brot und Wein haben einen sehr hohen Symbolgehalt im jüdischen Alltagsleben. Und genauso hat Jesus diese einzelnen Schritte des Sedermahls benutzt, um seinen Jüngern etwas klarzumachen. Er hat das Brot genommen, er hat das Dankgebet über das Brot gesprochen und er sagte zu seinen Jüngern, hier dieses Brot, es ist eigentlich mein Leib, es ist ein Sinnbild, ein Symbol für meinen Leib, der für euch gebrochen wird. Und gebrochen, das meint, der also für euch zerstört, der für euch getötet wird. Und das Blut, das ist ein Bild für einen Bund. In älteren Übersetzungen finden wir das Wort Testament. Das hat also etwas Endgültiges, etwas, was nicht mehr verändert werden kann, zu tun. Das Blut Jesu, das vergossen wurde, das ist ein Versprechen. Das ist etwas, das hat Jesus mit seinem Blut besiegelt. Er sagte, ich sterbe für euch, ich nehme den Tod für eure Sünden auf mich. Und immer wenn ihr dieses Abendmahl feiert, dann müsst ihr daran denken. Ihr müsst genau daran denken, was hat dieses alles für mich bedeutet. Es gibt noch andere Rituale im jüdischen Glauben. Die meisten kennen auch dieses Schema Israel. Das finden wir in 5. Mose. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr ist einer. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen. Du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Und du sollst sie binden zum Zeichen auf deine Hand und sie sollen dir ein Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. Und du sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hauses und auf die Tore. Ihr habt vielleicht schon mal Bilder gesehen von orthodoxen Juden, die so kleine Kästchen irgendwo haben, so kleine Schächtelchen. Und in diesem Schächtelchen, da ist dieses Glaubensbekenntnis der Gläubigen Juden drin. Und wenn ihr manchmal seht, wie solche rituellen Bewegungen gemacht werden, weiß nicht, wer von euch schon mal an der Klagemauer war in Jerusalem, da kann man das sehr gut beobachten, mit welcher Ehrfurcht die alten Juden diese Textstelle aus 5. Mose rezitieren. Manch einer denkt, die sind verrückt, was bringt denn das? Aber wenn man den Ursprung liest im 5. Mose, wo Gott über den Mose hat sagen lassen, wie wichtig es ist, diese Sachen, Wort für Wort zu behalten, den Kindern einzuschärfen, sich auf die Stirn zu schreiben, das ist sowas Elementares gewesen. Was glaubt ihr, warum diese Traditionen so wichtig waren und vielleicht auch heute noch wichtig sind? Es geht darum, dass sie nicht verfälscht werden und dass sie nicht vergessen werden. Die Dokumentationsmöglichkeiten waren damals ja längst nicht so wie heute. Ne? Heute braucht man sich ja nichts zu merken. Man geht ins Internet, man geht auf Wikipedia, man kann ja alles nachlesen, kann alles recherchieren. Aber damals gab es ja alles nicht. Und es ist von enormer Bedeutung, dass diese Dinge vielleicht sogar im Wortlaut festgehalten und übermittelt werden. Deswegen tut es auch uns heutzutage manchmal gut, wenn wir an solchen Traditionen festhalten. Wenn wir sagen, das ist so, das ist Gottes Wort und das müssen wir bewahren. Stellt euch mal vor, wir würden vielleicht in 10 Jahren das Abendmahl so feiern. Es kommt ja gar nicht mehr darauf an, wie man das macht. Man trifft sich irgendwo und zu essen gibt es auch was und zu trinken gibt es auch was. Wir treffen uns, weil wir halt eben alle an Jesus glauben. In 0,nix wären die eigentlichen wesentlichen Dinge, der Inhalt dieses Abendmahls vergessen und keiner würde sich mehr daran halten. Es sagt vielleicht mancher, das kann doch gar nicht sein. Wir haben das jetzt 2000 Jahre geschafft oder über 2000 Jahre an dieser Tradition relativ genau festzuhalten. Aber wenn wir in das Neue Testament schauen, da werden wir eines Besseren belehrt. Das Abendmahl hat sich nach der Auferstehung Jesu und nach der Himmelfahrt Jesu sehr schnell in den damaligen Gemeinden etabliert. Das wurde sehr schnell zu einer festen Tradition und Gewohnheit. Die Bibel, das Neue Testament, spricht vom Brotbrechen. Und dazu zwei Stellen aus Apostelgeschichte 2 und Apostelgeschichte 20. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Und die zweite Textstelle, am ersten Tag der Woche aber, als wir versammelt waren, das Brot zu brechen, predigte ihnen Paulus und da er am nächsten Tag weiterreisen wollte, zog er die Rede bis hin nach Mitternacht. Die hat schon einiges von seinen Zuhörern verlangt. Aber das Brotbrechen, das war etwas, was schon in der allerersten Gemeinde, in der Urgemeinde, ein ganz wesentlicher Bestandteil des Gemeindelebens war. Sie kamen zusammen und hatten Gemeinschaft in der Lehre der Apostel und im Brotbrechen. Könnte man meinen, super, das hat sich ja bis heute wunderbar in dieser Tradition gehalten. Aber wir müssen nur ein paar Seiten weitergehen im Neuen Testament, in den ersten Korintherbrief, und da hören wir auf einmal ganz andere Töne. Dort schreibt Paulus an die Korinther: Dies aber gebiete ich euch, das ist schon ganz starker Tobak, mit dem der Paulus diese Textstelle anfängt. Ich kann es nicht loben, dass ihr nicht zum Besseren, sondern zum Schlechteren zusammenkommt. Zum Ersten höre ich, wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt, sind Spaltungen unter euch und zum Teil glaube ich's. Denn es müssen ja Spaltungen unter euch sein, auf dass die unter euch offenbar werden, die bewährt sind. Wenn ihr nun zusammenkommt, so hält man da nicht das Abendmahl des Herrn. Denn ein jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg und der eine ist hungrig, der andere ist betrunken. Habt ihr denn nicht Häuser, wo ihr essen könnt und trinken? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, die nichts haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch loben? Hierin lobe ich euch nicht. Es sind nur ein paar Jahre vergangen und schon gab es Probleme mit diesem Ritual. Man hat zwar irgendwie gewusst, da ist irgendwas, man kommt zusammen, vielleicht um die Gemeinschaft zu stärken, isst man auch schön zusammen, trinkt ein schönes Glas Wein. Aber man hat die Inhalte, worum es eigentlich ging, die hat man total aus dem Auge verloren. Und das bringt Paulus auf die Palme. Er sagt, das kann so nicht weitergehen. Und er gibt auch keinen guten Rat, sondern er gebietet. Es ist ein wirklich autoritäres Auftreten, das Paulus hier an den Tag legt. Probleme in der Gemeinde von Korinth. Gibt es heute auch Probleme mit dem Feiern des Abendmahls? Ich kann darauf keine generelle Antwort finden. Das muss jeder für sich und in seiner Beobachtung vielleicht beantworten. Ich stelle nur fest, es wird halt eben in den Kirchen unterschiedlich gehandhabt. Manchmal wird das Brot und der Kelch durch die Reihen gegeben. In anderen Kirchen kommen die Gläubigen nach vorne, bilden vorne einen Kreis. In der katholischen Kirche ist es ganz anders. Da kriegt man nur eine Oblate und den Wein, den trinkt der Spendende, der Pfarrer oder der Priester alleine für sich. Ist es unterschiedlich zu bewerten? Ich möchte es hier nicht unterschiedlich bewerten, denn es kommt darauf an, warum man das tut. Es kommt immer auf den Inhalt dessen an und mit welcher inneren Einstellung ich am Abendmahl teilnehme. Warum feiern wir das Abendmahl? Weil es ein schönes Ritual ist? Ich denke, wir folgen eigentlich dem, was Jesus sich von uns wünscht. Er sagt, tu das zum Gedächtnis an mich. Es ist also etwas, wo wir uns an Jesus erinnern, aber nicht nur an Jesus als irgendeinen Helden, sondern als den Jesus, der seinen Leib und der sein Blut für uns hingegeben hat. Und deswegen diese symbolischen Handlungen, die wir beim Abendmahl vornehmen, um das Ganze wirklich auch zu untermauern. Gibt es eine Regel, wie oft man das Abendmahl feiern muss? Oder muss man es immer im Anschluss oder im Rahmen eines Gottesdienstes tun? Da gibt uns die Bibel keine Anweisung. Scheinbar war das in der Urgemeinde so, die haben das immer gefeiert, wenn sie sich als Gemeinde getroffen haben, also sehr viel öfter, wie wir das machen. Ich habe auch schon viele Abendmahlfeiern in einem viel kleineren Rahmen erlebt, nicht im Rahmen eines Gottesdienstes. Wir haben das schon oft auch als Hauskreis gefeiert oder bei einem Krankenbesuch. Wir haben einen Freund, der kann nicht mehr in die Gemeinde gehen, das ist ihm verwehrt und alle paar Wochen gehen wir zu ihm hin und feiern mit ihm im ganz kleinen Kreis das Abendmahl, weil er hat ja auch das Anrecht oder das Vorrecht, dieses Abendmahl mit Geschwistern teilen zu können. Für wen ist das Abendmahl? Da wird schon ein klein wenig kritischer. Und das ist etwas, wo auch Paulus in seinen Einsetzungsworten ganz großen Wert darauf legt. Wenn ihr das Abendmahl feiert, dann hat das überhaupt nichts damit zu tun, dass ihr etwas Gutes esst und etwas Gutes trinkt. Sondern das Abendmahl dürft ihr feiern, wenn ihr als Gemeinde zusammenkommt, wenn ihr als diejenigen zusammenkommt, die ein Ja zu Jesus und sein Leiden und Sterben und seine Auferstehung sagen könnt. Denn ich kann mich ja nur an etwas erinnern und kann etwas in Anspruch nehmen, wenn ich daran glaube. Für wen ist das Abendmahl? Das Abendmahl ist für alle die, die zu dem, was im Abendmahl zum Ausdruck kommt, einmal Ja sagen können und zum anderen auch sagen können, jawohl, das gilt für mich persönlich, das habe ich in meinem Leben, in meinem Glauben persönlich erfahren. Und daran erinnere ich mich gern und das möchte ich immer wieder mit Freude tun. Ist das Abendmahl ein Sakrament? Ich glaube, wenn wir durch die Gemeinden gehen würden, und würden fragen, ist das Abendmahl ein Sakrament oder ist es kein Sakrament, würden wir ganz unterschiedliche Antworten bekommen. In der katholischen Kirche ist das Abendmahl eines von 7 Sakramenten. Bei der evangelischen Kirche ist es sehr unterschiedlich. Die Lutheraner, die sehen im Abendmahl ein Sakrament. Die Reformierten sehen im Abendmahl kein Sakrament. Die Freikirchen sagen auch, es ist kein Sakrament. Bevor wir über das Wort Sakrament jetzt weiter nachdenken, sollten wir erstmal wissen, was ist darunter zu verstehen. Ein Sakrament ist nach der theologischen Sichtweise eine heilsschaffende Tatsache. Das heißt, ich nehme mal das Beispiel der Taufe. Die Landeskirchen und die katholische Kirche sagt, wenn du getauft bist, dann bist du durch den Akt der Taufe, bist du zum Leib Christi hinzugefügt. Das heißt also, die Taufe hat einen rettenden, einen selig machenden Charakter. Wir sehen das ein bisschen anders. Wir sagen, die Taufe ist etwas, wo ich öffentlich bekenne, das, was ich glaube. Aber das ist nicht die Funktion, ich muss getauft werden, dass ich später einmal bei Jesus im Himmelreich sein werde. Und ähnlich ist es bei dem Sakrament des Abendmahls. In der katholischen Kirche, und da ist es ganz besonders, da findet ja die sogenannte Wandlung statt. Das heißt also, in dem Moment, wo der Spendende, der Priester, die Hostie und den Wein hat, findet eine Wandlung statt in den Leib und in das Blut Christi. Und von dem Leib Christi und von dem Blut Christi geht eine sündenvergebende Wirkung aus. Das heißt also, wenn du nach vorne gehst und nimmst am Abendmahl teil, dann sind dir deine Sünden vergeben. Wir in den Freikirchen, wir sagen, das Abendmahl ist kein Sakrament, das Abendmahl ist ein Gedächtnismahl. Das heißt, wir kommen zusammen, um uns zu erinnern, was eigentlich die Grundlage dieses Abendmahls ist, um daran zu denken, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Wir gehen nicht nach vorne, um Sündenvergebung zu erhalten. Ich finde sogar, das ist fast ein wenig unverschämt. Du gehst zum Abendmahl, bist beladen mit allem Möglichen, gehst nach vorne und kannst dort das abladen, was dich belastet. Wir sagen eigentlich sogar, wenn du zum Abendmahl gehst, dann prüfe dich, dann überlege, ob du würdig bist, ob du wirklich von deiner inneren Einstellung her würdig bist, dieses Abendmahl zu empfangen. Das heißt, wenn etwas ist, wo du das Gefühl hast, da stimmt was nicht, dann muss ich vielleicht eine Kleinigkeit in Ordnung bringen, dann müsste ich nochmal mit jemandem reden, dann müsste ich vielleicht selbst auf jemanden zugehen und müsste ihm vergeben, dann sollte ich das vorher tun. Das geschieht nicht hier vorne in dem Moment, wo ich das Brot und den Kelch habe, sondern das müsste vorher passieren, dass ich wirklich mit reinem Herzen in der Annahme von Jesu Opfer nach vorne gehe und am Abendmahl teilnehme. Ist vielleicht eine Haarspalterei, aber ich finde, es ist ganz, ganz wichtig, mit welcher Einstellung komme ich hierher und mit welcher Einstellung nehme ich das Abendmahl entgegen. Und wenn ich sehe, das sind so viele, die machen das mit mir, das ist so ein tolles Gefühl, ein Gefühl, wir sind Christen, wir sind Brüder und Schwestern und wir dürfen gemeinsam daran teilhaben, was Jesus für uns gemacht hat. Ist das Abendmahl eine todernste Angelegenheit, wo wir hier sitzen müssen und müssen in uns gehen und müssen uns prüfen, ist das für uns gut im Moment oder geht das nicht? Als ich an dem Punkt war, ist mir wieder das Bild von dem Altar eingefallen. Hier sind sie jetzt nebeneinander. Auf der einen Seite das Abendmahl mit den Jüngern, wo er ihnen auf der einen Seite ernüchternde Dinge sagte, einer von euch ist ein Verräter. Und auf der anderen Seite das Fest der Hochzeit von Kana. Und für mich ist dann daraus ein Bild entstanden, dass das Abendmahl, wie wir es feiern, ist eigentlich eine Kombination aus den beiden. Es ist auf der einen Seite das Andenken an Jesus, an das letzte Abendmahl von ihm mit seinen Jüngern. Aber es ist gleichzeitig auch ein derartiger Grund zur Freude, wie man sie empfindet bei einer Hochzeit. Die Jünger, die haben das ja noch damals noch gar nicht verstanden. Die wussten ja gar nicht, was meint Jesus eigentlich ganz genau damit, mein Leib wird zerbrochen. Die hatten ja noch wie so ein Schleier vor Augen. Die tappten ja noch ein bisschen im Dunkeln. Die wussten, nur einer von uns wird Jesus verraten und vielleicht geht es schlimm aus, vielleicht geht es aber auch gut aus. Aber wir haben den Auferstandenen. Wir haben den, der alles überwunden hat, der den Tod überwunden hat, der die Sünde überwunden hat und der im Himmel zur Rechten des Vaters sitzt. Und das ist auf der einen Seite Grund zum Nachdenken, aber auf der anderen Seite ein richtiger Grund zur Freude. Und ich würde mir wünschen, wenn wir nachher dieses Abendmahl auch mit so einem tiefen Gefühl der inneren Freude erleben können. Wissend, es hat Jesus viel gekostet, es hat ihn alles gekostet, aber auch wissend, er ist auferstanden, er sitzt zur Rechten des Vaters und seine größte Freude ist es, darauf zu warten, dass wir irgendwann einmal bei ihm im Himmel diese Gemeinschaft haben dürfen. Er hat es ja gesagt in seinem Wort, bis zu diesem Tag wird er nicht mehr von den Früchten des Weinstocks trinken. Die andere Stelle sagt auch, dass er nichts mehr essen wird bis zu diesem Tag. Und das wird ein Festmahl werden. Und ich glaube auch nicht, dass es dann auf Rituale ankommt, weil die brauchen wir dann nicht mehr. Wenn wir dieses himmlische Mahl, wie es auch an anderer Stelle beschrieben ist, wenn wir diese Gemeinschaft haben mit Gott, dem Vater, mit Gott, dem Sohn, mit dem Heiligen Geist, mit allen Engeln, mit allen Heiligen, mit uns, dass das ein Fest ist, wie es die Welt noch nie gesehen hat. Ich möchte uns nun einladen zu einer Zeit des Lobpreises. Wir werden einige Lieder miteinander singen. Ihr dürft die gerne mitsingen. Und diese Lieder sollen uns innerlich vielleicht ein bisschen auch dem Abendmahl näher bringen. Und wenn dir beim Singen dieser Lieder oder in der Zeit, die wir jetzt miteinander verbringen, klar wird, ich müsste vielleicht noch etwas auf die Reihe bringen. Oder ich hab da noch so einen kleinen wunden Punkt, dann solltest du dir überlegen, du solltest ja auch die Freiheit nehmen, zu sagen, vielleicht kann ich auf die Person zugehen, vielleicht kann ich das heute Morgen noch irgendwie auf die Reihe bringen. Ich habe das schon oft erlebt, dass Leute aufeinander zugegangen sind. Oder du sagst, ich kann vielleicht heute am Abendmahl nicht teilnehmen, ich muss das vorher klären. Das ist überhaupt kein Problem. Damit wird nichts festgeschrieben, damit wird nichts zementiert. Aber du stehst frei vor Gott. Amen.